Hauptsache Elsa.
Hast du gerade gesagt, Hauptsache Elsa, als ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe?
Ich habe gesagt, Hauptsache Elsa, ja.
Ja, gut, das finde ich einen Einstieg in unsere Sendung. Hauptsache Elsa, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute geht es nicht, obwohl der Christian die ganze Zeit nur über die Eisprinzessin, nee, wie heißt sie? Eisprinzessin. Die Eisprinzessin.
Oder Eiskönigin?
Weiß ich nicht. Er redet die ganze Zeit nur über die Eiskönigin. Weiß nicht, Traumfrau, Beschützerinstinkt, Vaterfigur oder was sie für ein, Vaterfigur, oder? Auf jeden Fall, guten Abend, Welle Home, der Podcast rund ums Fahrrad, hier sind wir und ja, ich begrüße den Christian zu unserem Velo-Snack am heutigen Abend und wie geht's dir?
Gut, doch, also, ja, Thema Eis, ne, obwohl so eisig ist es noch gar nicht.
Nee, zum Glück nicht,
Ja.
Ich habe diese Woche auch die Winterreifen aufgezogen.
Auf dem Fahrrad oder auf dem Auto?
Auf dem Fahrrad hatte ich die schon vorher, auf dem Auto habe ich sie jetzt aufgezogen.
Ah, okay.
Also ich fahre ja so lange Strecken, deswegen ist das ja gar nicht so. Also
auch da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Also ich habe so Ganzjahresreifen auf dem Auto, weil mir das viel zu nervig ist. Aber die taugen auch nicht so richtig was.
Ich habe keine Ahnung davon, aber wenn wir nach München ab und zu mal ja mal fahren und dann da im Vorgebirge oder so unterwegs sind und dann...
Ja, ja.
Da möchte ich gar nicht erst das Risiko eingehen.
Da sind Winterreifen besser.
Ja, insofern. Aber uns geht's beiden gut, höre ich. Ich höre heute schlecht, hatte ich ja im Vorgespräch erklärt.
Ja, du hast dich musikalisch beschallen lassen.
Ich habe mich von Seed einmal durch den Wolf drehen lassen und zurück. Deswegen höre ich heute noch ein bisschen schlechter als sonst. Deswegen bitte ich mich bei den Hörern zu entschuldigen, wenn ich ab und zu mal irgendwie komplett kontextlos rede oder einfach dran vorbei. Das liegt ausschließlich daran und nicht an dieses Interesse. Ja, ist jetzt so ein bisschen kältere Zeit. Klinge ich heute eigentlich anders? Fällt mir auch gerade auf. Ich habe das Zimmer hier umgestellt und es könnte sein, dass heute mehr schallt oder weniger schallt. Das weiß ich noch nicht.
Ja, wenn wir jetzt mit einem Raumklang-Mikro aufnehmen würden, dann könnte man das bestimmt feststellen.
Na, ja, nee, also, weiß nicht. Also, ich soll noch ein bisschen Atmo hier reinbringen.
Ja, irgendwie solche Ethno-Sounds im Hintergrund.
Ja, so ein Strand fände ich schön, so Wasser, das so plätschert. Ja.
Und aber da müssten wir aber auch beide standesgemäß so ein so weihende Gewänder anziehen.
Ja, in weißen Leinen.
So weiße Leinen, genau.
Aber wahrscheinlich müsste ich irgendwie Wasser plätschern, andauernd wie die alten Männer es nun mal so nötig haben, aufs Toilette gehen. Das wäre auch kontraproduktiv.
Ja.
Gar nicht gut. So. Ja. Ich habe mal, oder nicht ich, sondern ich habe sortiert, du hast beigetragen und habe jetzt mal hier so ein paar Pünktchen aufgeführt, die wir heute besprechen wollen. Das ist immer noch so ein ganz großer, wie sagt man das, Backkatalog oder Pile of Shame, den wir abarbeiten.
Pile of Shame, ja.
Ja, aber ist ja ganz gut für den Winter, wo nicht ganz so viel Neues dazu kommt. Da trifft sich das ja ganz ordentlich. Also das an erster Stelle möchte ich mich ganz herzlich, glaube ich, auch in deinem Namen für die Kommentare in der letzten Sendung bedanken, die ja dann doch zahlreich waren. Und es klang so zwischen den Zeilen konnte man lesen, dass sich einige gefreut haben, dass wir wieder zurück sind. Und das hat uns, wie sagt man, emotional berührt.
Kann man so sagen.
Wir waren erfreut, gerührt und beschämt, nicht, nein, gerührt und das war sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank dafür. Am Ende der Sendung bedanken wir uns noch für andere Sachen. Bedanken möchte ich mich auch, das habe ich dir nur geschickt, bedanken möchte ich mich auch ganz, ganz dolle bei der Tour. Ja, wir haben es in die Tour geschafft. Das aber leider nur zur Hälfte. Das ist das Traurige daran. Die hatten einen Artikel über Podcasts mit dem Thema Fahrrad, ja, dort geschrieben, so eine halbe Seite. Und irgendwas ist da durcheinander gekommen. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel, also an zwei Händen kann ich es gar nicht mehr abzählen, wie viele Menschen sich bei uns gemeldet haben, gesagt haben, guck mal, ihr seid in der Tour, aber nicht ganz so richtig. Und was soll man sagen? Also ich glaube, der treffendste Kommentar dazu kam hier, der Herr der nimmt jetzt neuerdings Platz in jeder Folge auf. Sag mal schnell seinen Twitter-Handle. Ich komme jetzt nicht drauf. Finde ich nicht, wenn man seinen Twitter einfach, also suchen ist nicht schwierig. Der Herr von Methodisch Inkorrekt, der meinte, Hauptsache euer Logo ist drin, den Text liest doch eh keiner. Ne, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Vom Nicolas Wörl. Ja, genau. Danke Tour. Die haben mir hinterher auch erklärt, wie es dazu kam. Das ist ja nicht schlimm. Ich habe jetzt mal, uns hat man verwechselt. Ach,
du hast eine Erklärung von der Tour bekommen.
Ja, ich habe denen auch geschrieben hier, ne? Wenn es, weiß nicht, ob das ab, ich habe geschrieben so, ja, weiß nicht, ob das Absicht war. Ne? Wenn euch noch Informationen fehlt, um den richtigen Text reinzusetzen, dann sagt Bescheid und schreibe ich euch das auch vor. und das haben die aber auch, ich weiß nicht, wie humorvoll sie es genommen haben. Es klang im ersten Moment schon so, aber man hätte es auch anders interpretieren können. Und
nee, was war denn die Erklärung?
Ja, also eigentlich wären wir in dieser, ich war 4, 5 oder 6 waren es, keine Ahnung, wären wir dabei gewesen, aber dann wäre noch kurzfristig der Windkante-Podcast vom Carsten Miegels auch mit da reingerutscht. Also wir waren quasi so die Letzten in dieser Reihenfolge und deswegen sind wir dem Ganzen zum Opfer gefallen, aber da hatte sich dann, ohoho, der Grafiker irgendwie noch die falsche Grafik drin gehabt und so wäre es dazu gekommen. Wir haben jetzt mal mit dem Windkante-Podcast Kontakt aufgenommen, die haben sich auch schon bei uns gemeldet. Vielleicht werden wir einfach das, was dort angekündigt war, vielleicht war das auch einfach prosaisch vorhersehend, dass da mal was kommen muss. Und wir haben dann schon mal angedacht, ob wir jetzt zusammen mal eine Sendung machen. Insofern wäre das vielleicht wirklich nur eine Voraussicht, genau, also self-fulfilling prophecy, was dann kommen und passieren kann.
Ja, genau.
Ne? Gucken. Also der Carsten wohnt ja auch hier in Köln. Insofern wäre das ja sogar, glaube ich, ein kurzer Weg. Und ja, dann können wir den mal, können wir in dem Fall den alten Hasen, wir alten Hasen, den jungen Spunden vom Fernsehen, das mal mit dieser Verkabelung und so zeigen. Gab es sonst noch was, irgendwas außerhalb unseres normalen Kontexts hier so? Podcast-technisch, ne?
Podcast-technisch, nö. Ich kann nur erzählen, dass ich diese Woche erst 11 Kilometer Rad gefahren bin und es ist schon Donnerstag und es bekommt mir gar nicht.
Was, kribbelig?
Ja, genau.
Ja, ich bin in den letzten Tagen auch nicht dazu gekommen. Weihnachten steht vor der Tür, Geburtstag steht vor der Tür und Späßchen wie ne, deine Elsa und wo man ins Kino muss und keine Ahnung, was noch alles.
Ja.
Naja, aber deswegen haben wir diesen Pile of Shame aufgehäuft, damit wir ihn abarbeiten können. Und es kommen auch wieder helle Zeiten. Ich sitze jetzt hier auch vorm Fenster und es ist so duster draußen. Die Beleuchtung bei uns im Gebäude funktioniert auch nicht. Hätten sie mal nicht gespart. Oder ich gucke mir auf die andere Seite auch nicht. Wurscht, wurscht, wurscht. Es kam schon eine Frage sozusagen nach, auf, ich glaube in der letzten oder vorletzten Sendung als Kommentar, wie es denn jetzt eigentlich um deinen Hinterteil steht. Genau genommen das, worauf dein Hinterteil sitzt, nämlich dem Sattel der, wie war es nochmal, du hattest die Vermessung bei, wie hieß die, Gebommelmeist?
Gebommelmeist. Gebommel, nee, Gebiomeist?
Ja, Gebiomeist, genau. Das ist ein schweres Wort.
Ja, genau, da hatte ich ja im Bikefitting und die haben auch so eine Druckpunktmessung oder so ähnlich ist auf jeden Fall der Fachbegriff von diversen Körperteilen von mir genommen, unter anderem Füße und halt auch das Gesäß. Und auf Basis dessen kann dann halt ein Sattel angepasst werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass derjenige hat eher so an einer bestimmten Stelle auf der linken Seite, sowas bei mir zum Beispiel, hat der so einen Schwerpunkt, wo halt besonders viel Druck auf dem Sattel lastet. Dann passt man den Sattel entsprechend an dieser Stelle genau an und nimmt da ein bisschen Material raus, sodass sich dieser Druckpunkt besser verteilen kann.
Eine Frage kurz, ich muss mehrfach unterbrechen, glaube ich, damit ich das alles auch richtig verstehe und vielleicht hoffe, der eine oder andere Hörer denkt sich gut, dass er die Frage stellt. Der Sattel wird angepasst. Das heißt, im Prinzip muss ich mir das doch so vorstellen, dass du eine Art Rolling hast, der aufgrund dieser Basis ist dann eine Art Dämpfung da drauf gemacht wird, die dann wiederum auf deinen Hintern angepasst wurde. Dieser Rolling, weißt du, was das für ein Sattel ist? Also ist das jetzt irgendein Sattel oder haben die dann sozusagen schon mal so ein Portfolio von Escolabs, Physics, Arionis, Alliantis, ach so, das ist eine Physik, irgendwie, das frage ich mich gerade. Also was ist die Basis dessen, was die da dann benutzen? Weil es gibt ja eine runde, flache und. Weißt du das?
Also die haben, also das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die ihre eigenen Sättel. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Sättel von Markenherstellern, die dann einfach aufschnibbeln und anpassen und dann da wieder eine neue Decke drüber ziehen.
Okay.
Die haben halt auch ganz verschiedene Sättel. Einmal ja so ein Modell, das eher wie so ein Tourensattel aussieht, also richtig dick Material drin, ist auch ein bisschen schwerer. Und dann wieder so eine sportlichere Variante, auch für den MTB-Bereich geeignet, dann hier für Triathlon ist ja auch wieder eine ganz andere Sattelform notwendig. Und so haben die halt für jeden Bereich, der irgendwas mit Radsport zu tun haben kann, ein passendes Sattelmodell und diese können dann angepasst werden. Ja, und da, wie gesagt, also Grundlage für diese Anpassung ist immer diese Druckmessung. Und ja, also
hab,
da wird dann
ich habe gerade so ein ganz, ich habe gerade so ein ganz krudes Bild. Kennst du das früher noch? Unser eins war damals, man nannte das Kieferorthopäden, wo du so auf so aus so, so rosa Plastikzeugs gebissen hast und Abdruck vom Kiefer gemacht hast. Hast du dich dann in so eine Wanne mit rosa Zeugs reingesetzt oder wie muss man sich das genau vorstellen?
Nee, ich habe mein Hinterteil jetzt nicht in so eine Wanne reingesetzt. das ist einfach ja so eine also wie soll man das erklären? Das ist so ähnlich wie so eine Waage funktioniert, also Waage mit Doppel A. Mhm. Da sind oder genau wie so eine Leistungsmessgerät, das kennt man ja auch vom Radsport. Da sind ja Dehnmessstreifen drin. Mhm. Vielleicht, also wer so ein bisschen von Elektrotechnik Ahnung hat, der hat das bestimmt schon mal gehört. Das sind einfach nur so, ja, so druckempfindliche Bauteile und je nachdem, wie stark der Druck ist, ändert sich der Widerstand oder irgendein anderer Wert und so kann dann halt bestimmter Widerstand festgestellt werden. Und bei dieser Druckpunktmessung fürs Gesäß, da ist das halt ähnlich. Da ist so eine Matte, auf die setzt man sich drauf und auf dieser Matte, da sind überall Messpunkte und je nachdem, wie stark der Druck jetzt da ist, kann dann so ein Bild erstellt werden und da sieht man dann wirklich grafisch recht gut, wo die Belastung auch bei den verschiedenen Tretbewegungen, weil man misst natürlich, während man tritt, wo da die Belastung am größten ist. Und
ich habe eine vage Vorstellung davon.
Ja, also was ich zum Beispiel selber schon immer gemerkt habe, was ich auch vorher schon wusste, dass ich mehr auf der linken Seite immer Probleme bekomme. Und genau das konnte man dann auch sehen auf diesen Druckmessergebnissen. Also okay. Da konnte man genau sehen, dass da so, also es war dann auch farblich gekennzeichnet. Ich kann das ja auch mal anhängen. Ich habe da so eine PDF geschickt bekommen, wo die ganzen Ergebnisse nochmal enthalten sind. Und da kann man ganz gut sehen, dass es da immer so Spitzen gibt und auf der linken Sattelseite bei mir. Ja, und das sind dann halt genau die Punkte, wo der Sattel dann angepasst wird. Also da wird erst Material weggenommen. Es ist dann aber nicht so, dass wenn man sich den Sattel anguckt, also den fertig wieder bezogenen Sattel, dass da irgendwo dann so eine Delle drin wäre. Mhm. Da ist einfach nur weicheres Material dann drin. Also der Sattel sieht ganz normal aus, aber da, wo du deine Druckspitzen hast, da ist halt weicheres Material eingefügt. Mhm. Ja, und so kann der Sattel, also so wird halt versucht, mit dem Sattel das so ein bisschen auszugleichen. Und ich hatte da auf Empfehlung der Mitarbeiter von GBiomeist, von Jan Neuhaus hieß der, der hat mir empfohlen, das Modell Easy Rider zu nehmen. Das
Easy ist Rider.
Ja, ja. wie dieser Name zustande kommt, keine Ahnung. Also der sieht auf jeden Fall, der geht schon vom Look her so eher in die Richtung Tourenrad. Mhm. Und gefällt mir jetzt optisch auch nicht unbedingt so gut. Und der ist aber wohl, ja, so für so typische Veranstaltungen, wofür ich den auch gerne verwenden würde. Also eher so längere Fahrten, ne? Also Race Around, Race Across America und Essen. Das wäre eine kurze Veranstaltung. Also Race Across America und so weiter, da gibt es wohl schon Fahrer, die das Ding genau für sowas verwendet haben und natürlich keine Probleme und so. Das hat mich dann erstmal angesprochen. Allerdings muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dass mich der Sattel dann doch nicht so überzeugt hat. Ich bin dann eine 300er Runde mitgefahren und ja, es ging schon ziemlich lange gut, aber nach 300 Kilometern tat mir dann trotzdem der Hintern weh. Und ich hatte genug Pausen dazwischen und keine Ahnung, also die Radhose war es diesmal auch nicht. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt habe ich den Sattel jetzt wieder zurückgeschickt.
Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil eigentlich ist es ja eine Sonderanfertigung, oder? Und die kann man zurückschicken.
Ja, die haben jetzt bei mir... eine Ausnahme gemacht, weil hatte ich das alles schon erzählt von der, von den Bikefitting, also bei mir gab es ja diverse Probleme, ich habe ja das Labor da verlassen quasi nach dem Bikefitting, mein Rad wurde angepasst, also da wurde unter anderem die Position der Cleats unter den Schuhen, die Cleats wurden weiter nach hinten, also zur Ferse hingeschoben und die Sattelstütze wurde abgesenkt. Und das waren eigentlich so die beiden Einstellungen, die geändert wurden. Mhm. Und ich bin ja mit einem Rad zum Bikefitting gefahren und dann halt auch wieder mit einem Rad zurück. Und ich ich bin, weiß nicht, 500 Meter gefahren und ich, das ging von der Position überhaupt nicht, weil der Sattel, der war viel zu niedrig und das hat irgendwie im Labor hat das noch gepasst. Also als mein Rad dann noch in diesen Ständer aufgebaut war, aber dann in real life, also das hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen. Und dann hatte ich mir da ein paar E-Mails mit meinem Betreuer quasi da hin und her geschrieben und dann gab es halt dieses Angebot, dass die mir den Sattel anpassen zum reduzierten Preis und wenn das nicht passt, dann kann ich den auch kostenlos wieder zurückschicken. Okay. Also normalerweise ist das nicht so der Fall. Da ist Sonderanfertigung, dann heißt es quasi
wie gesehen so
take gekauft. It und ja, genau.
Boah, das ja, ist ja aber wenigstens ganz fair. Also das finde ich ja.
Ja, ja. Genau. Und jetzt hat es aber nicht gepasst und ich habe den jetzt zurückgeschickt, um genau zu sein heute. Und da ich aber dieses Modell von diesem Bikefitting und auch von dieser Druckmessung, also ich bin da schon ziemlich überzeugt von, werde ich es jetzt nochmal mit einem anderen Sattelmodell versuchen. Die haben nämlich noch einen Sattel, der ganz ehrlich sportlicher aussieht, das Modell Anaconda. Kann ich ja nochmal verlinken. Der sieht halt von der Form her auch so aus wie ein Sattel, mit dem ich schon seit Jahren zu tun habe. Also das ist ein Fitzig Tundra, ist eigentlich so ein MTB-Sattel, der auch recht breit ist, der auch eine ziemlich breite Nase hat und der Sattel, ist eigentlich so ein Standardsattel, nichts Besonderes, aber mit denen komme ich super zurecht und dieser Anaconda, der ja, wie gesagt, wenn der jetzt erstmal noch angepasst ist, direkt für mich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ziemlich gut klappen wird. Den bekomme ich jetzt auf jeden Fall angefertigt und da bin ich mal gespannt, was das dann mit dem Sattel gibt.
Okay, ja, aber klingt ja nach einem ganz probaten Ansatz. Also, dass die da so kulant sind, hat jetzt aber auch, sagen wir mal ganz bewusst, ne, also wir sind da nicht, du bist jetzt nicht als Podcast hier so nach dem Motto, hier, ich will mir was erschnauen oder sonst irgendwas aufreden. Das war jetzt
trotzdem. Nee, die wissen überhaupt nichts gesagt von dem
Podcast. Nee, das finde ich, sollte man an der Stelle mal sagen, ne, also dass das jetzt nicht irgendwie aufgrund dessen, dass du da darüber sprichst oder so, also die wissen ja noch gar nicht, dass wir darüber gesprochen haben, ja, glaube ich auch. Also das ist jetzt allgemeine Kulanz, ne? Also nicht, dass da jetzt jemand denkt, dass aufgrund dessen irgendwie das geschehen wäre.
Nee, damit hat das gar nichts zu tun.
Ja, aber finde ich, das kann man an der Stelle, oder sollte man noch sagen,
weil ja,
das wertet ja eigentlich nur deren, wie soll man sagen, deren Dienstleistung und deren Geschichte auf, ne? Also das jetzt nicht irgendwie, also nicht, dass wir jetzt überhaupt eine Reichweite hätten, die interessant für die wäre, aber das muss man ja an der Stelle vielleicht einmal sagen. Ja, also bin ich gespannt. Also ich bin bei sowas sowieso immer ein bisschen, also ich glaube, das Einzige, was man machen kann, um gegen Schmerzen am Hintern, also wenn man eine einigermaßen gut, ne, wenn man eine Sattelform gefunden hat, die man einigermaßen passt, ich finde ja immer auch, ne, fahren und dann irgendwann spürt man eh nichts mehr. Also das ist immer so meine Hoffnung, wenn es bei mir mal wieder wehtut. Wobei ich jetzt auch sagen muss, mit dem Physik, den ich gerade wieder nach langer Zeit mal wieder ausgegraben habe, bin ich sehr, sehr glücklich.
Welcher Physik ist das? Hm? Welcher von Physik ist das bei dir?
Boah, ich glaube, ich fahre den Aliante gerade. Das ist so. Okay. Die Physik grundsätzlich arbeitet ja nach diesem Prinzip, dass sie sich in drei Kategorien einteilen: Bull, Snake und Chamäleon. Aufgrund der Beweglichkeit deiner Hüfte unter anderem. Mhm. Und da ich jetzt natürlich wirklich ein begnadeter Motoriker bin, aber leider extrem unbeweglich. Was im ersten Moment sich ausschließend klingt, aber ich habe meine Wege gefunden. bin ich auf diesem Bullen und das ist dann der Aliante und damit fahre ich jetzt gerade wieder ein bisschen durch die Gegend und das macht, also bin ich früher jahrelang auch gefahren, ne, bis ich dann irgendwann mal zu einem anderen gewechselt bin. Einfach aus Neugierde und back to the roots, deswegen, das hatte ich glaube ich mal vorletztes Mal oder so berichtet. Habe ich den dann jetzt wieder genommen und möchte nicht klagen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei einem neuen Rad vielleicht mich auch mal wieder einen anderen ausprobieren würde, aber im Moment komme ich damit bin ich ganz zufrieden. Ja, bin ich mal gespannt. Wann kriegst du jetzt den umgebauten Tundra sozusagen? Also den gebiomeisten Tundra?
Den Anaconda.
Du hast eben Tundra gesagt, das habe ich mir so eingebrannt, jetzt in meinem Kopf, wann zieht die Anaconda ein?
Also die Anaconda braucht jetzt wahrscheinlich so 3 Wochen, bis sie vollends bereit ist. Und dann, ja, Dann wird das mal ausprobiert.
Dann wird die Katze die,
aus dem Sack gelassen.
Die Katze aus dem Sack gelassen und die Anaconda ins Rad geschnürt.
Genau.
Ach, schön. Ich sehe gerade, wir haben das wichtigste Thema eigentlich gar nicht auf der Liste. Müssen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn da ein bisschen was passiert ist.
Meinst du wegen den Mason?
Ja, genau. Dann machen wir beim nächsten Mal dann vielleicht. Können wir ja, sehr, sehr gut. Ja, also, damit haben wir hoffentlich die Frage nach dem Sattel beantworten können, wie es damit gelaufen ist. Würdest du, ich glaube, final kann man das dann auch erst mit dem neuen Sattel beurteilen, ne? Ob sich das im Endeffekt gelohnt hat. Das muss man sagen, weil ganz günstig war der Spaß ja auch, glaube ich, nicht, ne?
Nee, das Bikefitting, das, wo auch diese Druckmessung vom Hintern gemacht wird, das ist auch nicht das Simpelste. Also die Preise sind ja gestaffelt, die haben ja verschiedene Pakete und wenn ich mich recht erinnere, ist dafür schon das teuerste Paket notwendig. Und das hat irgendwas über 300 Euro gekostet.
Okay. Ja.
Oder um die 300 Euro.
Weißt du, ob es auch die Möglichkeit gibt, nur diese Sattelgeschichte zu machen?
Nee, du brauchst ja die Messdaten, also geht ja nicht anders. Die müssen ja auf Basis irgendwelcher Daten den Sattel anpassen.
Klar, ne? Aber ich hätte gedacht, okay, ne, da wird einfach nur so eine Matte auf den Sattel gelegt, dann wirst du draufgesetzt, wirst 10 Minuten gefahren und dann hat es sich damit vielleicht, ne? Das war ja so die Überlegung. Aber okay, das ist nur Bestandteil eines größeren Pakets.
Ja, und der Sattel, der kostet dann auch nochmal ein paar Scheine. Also der ist auch nicht ganz günstig. Der ist nochmal eine ganze Ecke teurer als das eigentliche Bikefitting. Also damit man ungefähr eine Größenordnung hat.
Also dich haben sie ausgenommen wie eine Weihnachtsgans.
Ich hoffe, das lohnt sich. Also,
aber sonst, hey, war gut, war, du hast, ne, ich höre, ich sehe in den, ich guck mal gerade, ich sehe hier in manche Hörergesichter, die sich fragen, und was hat er kaputt gemacht da?
Ja, nee, da ist alles heile geblieben.
Ja.
Aber ich wurde auch die ganze Zeit beobachtet.
Ach so, okay.
Von daher, ich wurde gut betreut. Ja, aber um da jetzt irgendeine Zusammenfassung noch zu machen, ja, ist vielleicht ein bisschen verfrüht. Also da würde ich jetzt wirklich gerne warten, bis ich diesen Anaconda-Sattel habe und dann auch längere Touren mal mitgefahren bin. Und das kann natürlich ein bisschen dauern, bis das passiert. Das wird wahrscheinlich erst so im Frühjahr passieren.
Ja, ist ja nicht schlimm. Läuft uns ja nicht weg.
Ja, aber ansonsten, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist wirklich ein super Laden. Also die haben wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, bei mir zumindest.
Ja,
sehr, sehr professionell.
Außer, dass es nicht funktioniert hat, ne? Die Einstellungen.
Ja gut.
Aber sonst das super.
Das ist ja wieder auch so eine individuelle Sache. Also,
ja, klar. Ja.
Aber ist natürlich schon merkwürdig. Ja. Und vielleicht nur kurz eine Erklärung von Seiten von dem Gebiomeist-Leuten war, dass ich diesen Brooks Cambium-Sattel verwendet hatte. Ich habe ja so ein Cambium Carved ist das, also noch mit so einer mit so einem Ausschnitt in der Mitte. Und der verhält sich ja quasi wie so eine Hängematte. Also der hängt so durch, der ist ja nur vorne und hinten befestigt und das hatte der wohl noch nie gesehen. Also der kannte das zwar, aber also bei sich im Laden, dass er sich damit beschäftigen musste, das war wohl Novum. Und vielleicht war das so mit der Grund, warum es da solche Probleme gab und warum dann diese Sattelhöhe auch falsch eingeschätzt wurde.
Okay.
Ja.
Naja.
Vielleicht haben sie daraus gelernt und das klappt jetzt
zukünftig. Ja, also wer da hinfährt, bitte nicht mit einem Carved von Brooks. Wo wir bei Satteln sind, vielleicht kurz, ganz kurz von mir eingeschoben, passt thematisch eine Aktion, die mir per Newsletter jetzt so, ist eigentlich schon so ein bisschen her, ich weiß gar nicht mehr wann genau, im September irgendwann, aber ich denke mir mal, ne, man kriegt ja so einiges an Newslettern oder an Informationen, Presse, Gedöns und Gebums und ich gestehe, dass es relativ oft passiert, dass ich es auch wirklich nur überfliege und dann irgendwie ich mir denke, ach komm, das ist jetzt auch wirklich nicht irgendwie groß erwähnenswert. Aber in dem Fall fand ich es irgendwie schön. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Dass, die erste Assoziation wirst du schon gehört haben. Nämlich von Apple gibt es doch diese rote Apple Red, ne? Apple Red Produkte.
Ja.
Sozusagen.
Genau.
Ich weiß nicht, was das für einen Hintergrund hat, muss ich gestehen. Also ob das
bei Apple?
Ja, dass die das irgendwie ne, dann sozusagen Teil der Einnahmen davon spenden.
Für AIDS-Forschung.
Ah, okay. Ah, für AIDS-Forschung. Naja, wofür auch immer. Für einen guten Zweck, würde ich es mal im weitesten Sinne sagen. Ne?
Genau.
Und ich dachte immer, dass wir jetzt, oder war mir nicht bewusst, dass diese Red-Linien, dass das andere Unternehmen auch machen. bis dato. Also wusste ich einfach nicht.
Das wusste ich jetzt auch nicht, dass das...
Ja, ich weiß nicht, ob jetzt sich auch nur Esculap da mal so angeschlossen hat sozusagen oder ob das andere Firmen auch machen. Weiß ich nicht. Ich kann mich noch an damals Beats for Life erinnern. Das war ein Konzert hier in Köln oder so ein Festival, was immer gelaufen ist. Da war auch immer so im Zeichen der roten Schleife. Damals auf jeden Fall zurück zum Thema. Esculap hat jetzt auch so eine rote Linie, nennt sich das bei denen. Das sind verschiedene Produkte aus verschiedenen Bereichen des Ganzen. Ne? Also da ist jetzt ein Sattel, ein Griff, Lenkerband, Inner Barends, also alles Mögliche. Und ich habe es bis jetzt, wenn ich ehrlich sein darf, nur auf deren Seite gesehen im Verkauf. Ich weiß nicht, ob Shops das auch anbieten. Kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn das so eine temporäre Geschichte ist. Das sind Einpflegen und so weiter. Und dann gibt es also insgesamt 5 Produkte und für sowohl MTB als auch Rennrad. Und da wird dann, ich weiß jetzt nicht den genauen Anteil, ich meine 10 Euro pro Stück bei den Sätteln und bei den anderen kleineren Sachen dann so 2 Euro für den Verein.
Radeln und Helfen e.V.
Ja, genau, Radeln und Helfen e.V. Also klingt als Verein zumindest schon mal etwas, was meiner Vorstellung von unterstützenswert entspricht. Und ja, ich finde das eigentlich, also ich finde es immer schön, wenn sich Unternehmen engagieren und auch wenn das jetzt trotzdem noch die wahrscheinlich mehr als genug Geld mit ihrem Sattel verdienen, dann 10 Euro da abgeben. Kann sicherlich diskutieren über die Höhe und so weiter und so fort, aber ich denke mir immer noch besser 10 Euro von jedem Sattel, das dahin geht, als nicht.
Und ja, und der Sattel sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Also es ist schon so ein Blickfänger. Der ist ja wirklich knallrot, selbst das Sattelgestell ist rot.
Ja. Ja, klar. Also ne, wenn du jetzt ein rotes Rad hättest, also ich kenne ja ne, so ein BMC zum Beispiel, da würde das vielleicht ganz gut zu passen. Rot ist jetzt so im Bereich Fahrrad überhaupt nicht mein Fall. Insofern habe ich da jetzt wenig Begeisterung kam in mir auf. Aber wenn ihr mal euch so ein bisschen umguckt, wenn Rot jetzt vielleicht etwas wäre, was als Sattel, Barhands oder was auch immer, Lenkerband für euch interessant ist, dann wäre das vielleicht mal ein Blick wert. Ne? Nicht einfach nur einen roten Griff kaufen, sondern vielleicht auch noch einer, wo ein bisschen was für eine gute Sache rauskommt. Und wenn uns so Pressemitteilungen geschickt werden, also wie gesagt, ne, wir verwurschteln jetzt nicht jeder in etwas, aber das fand ich dann schon so erwähnenswert und hier aufgreifenswert. Zum Beispiel kam danach auch eine andere Meinung, die fand ich albern, die von Esculap, die habe ich dann übersprungen. Ja, also viel Erfolg mit der Aktion für Esculap und auf das erfolgreich ist und viel in den Spendentopf damit kommt. Yep. So, was haben wir noch auf der Liste? Schauen wir mal, ich glaube, ich hatte ein paar Themen von mir jetzt hier so untergemogelt, genau. Montageständer, hat mir das schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht, ne? Montageständer?
Nee.
Hast du einen Montageständer?
Was ist das?
Was ist das? Fangen wir ganz vorne an.
Ja, ich habe einen und ich habe festgestellt, dass ich den überhaupt nicht mehr verwenden kann, beziehungsweise nur für ein Rad, weil mein Montageständer mit Schnellspanner nur funktioniert. Und ich habe jetzt ja schon einige Räder mit Steckachsen und das ist dann ein Problem.
Was hast du denn für einen? Hast du so einen, wo du den so aufstellst, also reinstellst?
Ja, dann nimmt man das Hinterrad raus und spannt quasi das, also man nimmt beide Räder raus und das, ja, das Rad wird über die Gabel vorne eingespannt und das Tretlager liegt dann quasi so auf und der Rest, der hängt dann so in der Luft.
Ist natürlich ein schönes Ding, wenn man, aber was ich bei denen, ne, ist auch einigermaßen platzsparend. Aber ich glaube, so zum Zusammenbauen und Wegstellen ist das doch nicht ganz einfach. Oder funktioniert das da gut?
Doch, die kann man ganz gut zusammenklappen. Echt? Dann ist der recht schmal. Ja, man also zwei Füße, die klappt man hoch und dann
weg damit.
Kann es in der Ecke wandern.
Ah, okay. Hatte ich noch nie in Betracht gezogen, mir so einzukaufen, aufgrund der Problematik, die du jetzt beschrieben hast. Ne? Weil wenn man dann doch vielleicht mehrere Räder hat und mehrere Standards und so, dann irgendwie mit Adaptern hin und her und so weiter. Ich bin ja noch, ich hatte bis vor kurzem gar keinen Montageständer, weil ich das immer irgendwie so hingekriegt habe. Aber seitdem ich jetzt einen besitze und mehr gekauft habe, muss ich sagen, also das waren die besten, keine Ahnung, 80 Euro oder sowas. Ich hab auch bewusst nicht viel Geld investiert. Ne? Da kann man ja viel Geld versenken und sehr, wie soll man sagen, also sehr viel investieren. Aber ich habe mir jetzt, auch wenn das jetzt vielleicht als Werbung durchgeht von Bike Components, ne, von meinem Arbeitgeber, haben wir selber so einen rausgebracht, der kostete jetzt, wen es interessiert, möge sich melden, der kostete 80 Euro. Und das ist allerdings nur so ein Zweibein, was ich, ne, Zweibein, Dreibein, Unterschied, ist klar. Mhm. Und einmal so V-förmig, wo dadurch, dass der Schwerpunkt in der Mitte dieser zwei V-förmigen Dinger sitzt, das Ding auch nicht zu kippelig wird. Ich würde da jetzt kein irgendwie 35 Kilo E-Bike dranhängen, aber für so einen normalen Rennradbereich, also so alles, ne, 15 Kilo, also wird sich freigeben für 25 Kilo, habe ich gar nicht ausprobiert, weil habe ich kein Rad mit 25 Kilo. Aber also, wenn ihr schon immer mal überlegt habt, ihr wollt einen euch zulegen und bis jetzt immer gedacht habt, na, das ist mir alles viel zu teuer, also so ein Ding tut es da durchaus auch und hat jetzt echt schon viel Spaß damit. Also ich habe mein Hinterrad ein bisschen aufgefrischt, ging ganz einfach auf Bremse einstellen von der Tochter, von der Tochters Rad, des Tochters, der, ja, also das Rad meiner Tochter da eingehängt und Bremsen eingestellt und so weiter. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich den nicht schon viel früher gekauft habe. Einmal habe ich mir die Hand geklemmt, aber das war eigentlich eine Dummheit. Also man muss sich so ein bisschen vielleicht doch vorher damit beschäftigen, nicht wie unser eins es dann hinstellen, reindengeln und dann mal gucken, was passiert. Wie wirst du das denn jetzt machen? Also wirst du dann irgendwelche Adapterlösungen da für dich holen, weil mit der Problematik oder nachlegen?
Tja, ich habe zwar einen Montageständer, aber irgendwie benutze ich den nie.
Aber
ja, wahrscheinlich genau aus dieser Problematik heraus. Ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, ob es da irgendwelche Adapter gibt oder ich dann anders das Rad da drauf befestigt bekomme, dann könnte ich den natürlich auch mal wieder verwenden, was ja eigentlich ganz nett wäre.
Aber zum Beispiel, also das frage ich mich jetzt gerade, wenn das so ein Ständer ist, wo keine Räder drin sind, ne? Wie machst du das denn damit? Schaltung einstellen zum Beispiel?
Ja, das geht dann nur ohne Räder. Also da musst du quasi
hell sehen.
So nach Gefühl.
Aber wie kannst du nach Gefühl ohne eingespanntem Hinterrad, was du drehst, die Schaltung einstellen?
Stopp mal, das Hinterrad, kann man das eingespannt lassen? Ja, genau. Du musst nur das Vorderrad rausnehmen. Das Vorderrad wird rausgenommen. Dann
Fake
liegt
News.
Das Rad.
Fake News.
Ja, genau. Fake News. Dann liegt das Rad auf, also auf dem Tretlager
no,
liegt
no.
das Rad auf. Und genau, nur das Vorderrad wird dann halt in so einer so eine Spanner da festgemacht. Und
okay.
Der dann ist halt nur für Schnellspanner momentan.
Ja, aber dann, also das wäre dann, also ich bin, zumindest möchte ich jetzt nicht mehr hier ohne irgendwie rumschrauben. Lange genug gedauert, dass ich das bisschen Geld in die Hand genommen habe, aber ne, wie gesagt, wenn irgendeiner da draußen sich überlegt, ha, soll ich mal oder soll ich mal nicht, ne, auch das günstige Modell reicht da vollkommen aus, um sich das Leben deutlich leichter zu machen. Das war auch dann, erzähle ich gleich mal an anderer Stelle. Er hat auch schon seine erste Knallprobe überstanden.
Knallprobe?
Ja. Erzähle ich gleich bei einem anderen Programmpunkt
okay.
an der Stelle. Ja? Also, wenn es euch interessiert, ich werde das verlinken an der Stelle. Wenn ihr da mal Bedarf habt oder nach etwas sucht, dann könnt ihr euch das ja anschauen und gegebenenfalls euer Leben auch euch ein wenig leichter machen. Leichter machen kann man sich das Leben auch immer durch Podcast hören.
Ja, ich habe einen netten, also einen wirklich guten Podcast gehört. Ihr kennt bestimmt schon der eine oder andere Cycling Claude.
Mhm.
Er hat ja auch mal wechselndes Publikum und einige von den Leuten, die da noch mitmachen in der Rennrad-WG, die sind auch Hörer von uns.
Ach.
Ich nenne jetzt keinen Namen, aber.
Was? Wie?
Da fühlt sich bestimmt der eine oder andere angesprochen. Und ja, der Claude, der hatte jetzt da einen Gast, und zwar den Jonas Deichmann. Und der hat einen Weltrekord aufgestellt. Und das war mal echt eine super interessante Episode, weil, man kann es sich vielleicht denken, der hat nämlich einen Weltrekord im Langstreckenfahren aufgestellt. Und zwar für eine bestimmte Strecke vom Nordkap bis nach Cape Town. Das sind 18.000 Kilometer.
Okay.
Ja, und die wollte er. Ursprünglich, also er hatte sich auch so als Zeitplan 75 Tage gesetzt, der Jonas, und der hat das jetzt in 72 Tagen geschafft. Und was er da erlebt?
75 zu 72.
Er wollte, ja genau, also 75 war geplant und 72 waren es dann nachher wirklich, also in 72 Tagen diese 18.000 Kilometer.
Das nenne ich zumindest schon mal gut geplant und gut eingeschätzt vorher.
Ja, allerdings, und genau, also vor allen Dingen, wenn man jetzt mal hört, man muss sich das einfach mal anhören, was alles passiert ist und was für Komplikationen, also das ist echt unglaublich. Also das war mal wirklich ein richtiges Abenteuer. Also er wollte zum Beispiel noch, also es ging ja durch Afrika, ne? Also die Strecke, wer jetzt so Erdkunde nicht so ein Bild hat, also das verläuft auf jeden Fall so ziemlich genau durch Afrika. Und da gibt es so ein paar Tiere, die nicht so gut zu sprechen sind auf Menschen. Zumindest, wenn man ihnen zu nahe kommt oder wenn die Hunger haben oder wenn es irgendwie Nacht ist, weil diese Tiere nachtaktiv sind, wie zum Beispiel Löwen oder Hyänen. Mhm. Und da gab es dann irgendwo eine Grenzkontrolle, da wollte er eigentlich weiterfahren und hat gefragt, ob er da campen darf, ob er sein Zelt an so einer Polizeistation aufstellen darf, und durfte er nicht, er durfte da nicht zelten, weil da nachts Löwen rumlaufen, ne, und die hätten sich natürlich von so einem Zelt nicht lange aufhalten lassen. Also.
Weißt du, wann ich denken muss? Yosemite Nationalpark. Mhm. Da gibt es so verschiedene Unterkünfte. Da gibt es eine Art von Unterkunft, das sind auch so Zelte, weil du gerade von Zelten sprichst, kam mir dieser Gedanke. Und warum die nicht draußen Zelten haben lassen? Der war denen wahrscheinlich vollkommen egal. Das Problem ist, wenn auch bei diesen Zelten, du durftest kein Essen oder so etwas in deinem Auto lassen oder in dein Zelt mitnehmen, weil dadurch die Bären dort angelockt werden. Und wenn so ein Bär sich dann einmal in so ein Dorf einschleicht, dann wird der direkt erschossen.
Ja, das ist ja, also das kannst du fast schon hier auf Deutschland auch übertragen. Also zumindest, wenn man das jetzt auf Wildschweine jetzt bezieht, also die interessieren sich da auch wirklich sehr für. Wenn man sein Essen im Zelt verbunkert hat, dann kann es schon passieren, dass die da nachts dann ankommen und
Platz machen. Da war es dann halt so, du hattest so eine Metallkiste und du musstest wirklich alles einschließen. Also alles in diese Metallkiste einschließen, damit jetzt nicht kommt. Wahrscheinlich hatten die einfach Angst, wenn er da raus im Zelt ist, dann werden die Löwen einfach darauf aufmerksam, fressen ihn auf. Okay, sein Problem, ne? Aber wenn die Löwen einmal wissen, da gibt's Nahrung, dann kommen die Löwen dahin immer wieder. Die wollten quasi nicht sich selbst eine Mausefalle vor die Tür stellen. Ja, krass. Also ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich es in meinem Podcatcher noch überhaupt drin habe, aber dann werde ich mir die Folge zumindest mal zu Gemüte führen.
Ja, kann ich sehr empfehlen. Auch was er in den einzelnen Ländern erlebt hat, also welche Länder wirklich unproblematisch waren und welche wieder total chaotisch. Also Ägypten zum Beispiel war wohl sehr chaotisch, weil die Regierung da total Schiss hat, dass irgendwelchen Touristen da etwas passieren könnte. Also da gab es ja auch schon so ein paar Anschläge und so weiter auf irgendwelche Touris, Busse und so weiter. Und deswegen hat er da immer Polizeigeleitschutz bekommen. Also der fuhr da quasi nicht ohne Polizisten vor und hinter oder nur vor ihm durch die Gegend. Also da waren immer irgendwelche Polizisten dabei.
Wie wurde das finanziert dann? Also einfach, weil die Polizisten...
Ja, das ging nicht anders. Also der durfte da nicht alleine rumfahren.
Okay.
Ja. Und in Äthiopien, das war wohl auch ziemlich skurril, das war auch ziemlich zum Ende der Strecke, also Äthiopien ist ziemlich weit unten, also da fehlt da nicht mehr viel. Ich glaube nur noch Kongo und dann bist du auch schon da fast am Ziel in Cape Town. Auf jeden Fall in Äthiopien, man sollte jetzt ja so meinen, dass die Leute eher so freundlich zu einem sind, aber da war es genau das Gegenteil. Also zumindest die jüngere Bevölkerung, die war ziemlich aggro drauf, also so die ganzen Teenies und... alle, die auch noch jünger sind, die haben ihn da wohl mit Steinen beworfen und wollten ihn da richtig ans Leder. Warum auch immer, also irgendwie waren die auf jeden Fall nicht gut auf ihn zu sprechen. Und das war natürlich dann nicht so toll, weil durch so ein Land, das ist auch schon recht groß, da fährst du nicht mehr eben so in einen Tag durch. Also du musst dich da schon so ein paar Tage aufhalten. Und dann morgens aufstehen und zu wissen, oh, jetzt geht das wieder los. So eine Schnitzeljagd quasi. Und ja, es war wohl psychisch auch ziemlich belastend, wie man sich vorstellen kann.
Deswegen mache ich ja sowas nicht. Also mit Karten wurde ich noch nicht mit. Nee, also kann ich mir vorstellen, aber deswegen, ich bin glaube ich auch zu wenig Abenteurer für sowas. Also für mich ist ja schon Abenteuer, wenn ich mal zu einer anderen Bäckerei gehe als normalerweise. Also ziehe ich mein...
Das größte Land, also von der Distanz her, das er durchquert hat, war wohl Russland, und das war wohl auch super krass. Also, weil Radinfrastruktur in Russland gibt es nicht. Also es existieren quasi keine Radwege und eigentlich Radfahrer auch nicht. Und wenn die dann doch mit LKWs oder PKWs zusammentreffen, dann kann das schon mal ins Auge gehen. Also er wurde wohl auch angerempelt von Außenspiegel von LKW und Ja, da fehlt dann immer nicht viel, ne? Wenn das, wenn der Rempler ein bisschen größer gewesen wäre, dann hätte er da gelegen und ne. Ja, solche also, Sachen.
Das, das habe ich aber diese Woche auch noch von jemandem aus, aus Ungarn gehört, zum Beispiel, ne? Das, also so mit jemandem kurz gesprochen, der in Ungarn lebt, und der meinte auch, also die, die Straßen dort wären jetzt wirklich kein großer Spaß und vor allen Dingen die Autofahrer halt rücksichtslos. Und wenn man sich das hier, also wenn wir hier in Deutschland schon über rücksichtslose Autofahrer beschweren, dann sollte man da gar nicht erst versuchen und drüber nachdenken, hinzufahren mit dem Fahrrad. Das wäre dann das wäre dann eh noch die, die nächstgrößere Katastrophe.
Ja, aber das habe ich auch schon erlebt in Bosnien.
Ah ja, okay. Ja, das da.
Da ist es so ähnlich.
Okay. Also ich brauche doch einen Rollentrainer und setze mich hier einfach ins Gästezimmer und dann ist Ruhe im Karton. Ja,
ich meine, das ist auf jeden Fall am sichersten, aber dann erlebst du halt auch nichts, ne?
Ja.
Es ist halt ein Abenteuer, sowas.
Ja, da, ja, das stimmt, aber weiß nicht.
Ich meine, hier mein Race Around the Netherlands im Vergleich zu dem, das ist ein Fliegenschiss natürlich. Boah, jetzt benutze ich schon diese Begriffe, die dieser blöde Hansi von der AfD auch benutzt. Naja,
Fliegenschiss ist ein AfD-Ausdruck, habe ich noch nie gehört.
Ach, was hat der nochmal gesagt? Dieser, war das... Ach, ist egal.
Komm, ja, streichen wir aus dem Protokoll.
Er erzählt auf jeden Fall auch viel über das Material und das ist also das ist nochmal der zweite Part von diesem Interview in dieser Episode und es ist auch nochmal interessant zu hören, was er da so für Material verwendet hat und der ist zum Beispiel auch tubeless gefahren, fand ich auch sehr interessant. Okay. Und hatte da so gut wie keine Probleme. Und wie viele Ketten der da verschlissen hat und so. Also ich, wenn ich mich recht erinnere, 5 oder 6 Ketten verschlissen. Ja.
Schon krass. Dann werde ich das wohl doch mal in meine Liste aufnehmen und mir mal zu Gebüte führen. Das klingt zumindest.
Ja. Was mir gerade nur einfällt, weil ich sehe gerade so ein Foto von seinem Rad und er hat halt auch so einen Auflieger auf dem Rennradlenker montiert und wenn man sich das genau anguckt, also die Spacer, also da sind wirklich einige Spacer zwischen Auflieger und Rennradlenker und das sind insgesamt 8 Zentimeter. Also,
wow.
Das ist mal eine richtige Erhöhung.
Ja, aber das ist ja auch ein Fall, da geht es ja darum, also behaupte ich jetzt, ohne es gehört zu haben und ohne es jetzt irgendwie mit ihm gesprochen zu haben, im Prinzip geht es ja in diesem Fall da wirklich absolut primär darum, dass man ja, das Komfort ist, erzielt.
Ja. Ne? Genau, also dass Aerodynamik ist absolut, spielt absolut keine Rolle. Das interessiert ihn nicht. Also es soll halt bequem sein.
Ja.
Und dann machst du halt sowas.
Ja. Dann hat er auch schon gesagt, was als nächstes ansteht?
Ja, schwammig ausgedrückt hat er sich nur, dass das, was er als nächstes macht, noch härter wird als das jetzt. Also als diese Tour mit seinen 18.000 Kilometern und da bin ich mal gespannt, also was das sein soll. Wir werden das nächstes Jahr wissen.
Ja, wenn du nicht von Norden nach Süden fährst, dann kannst du ja nur einmal von Westen nach Osten sein.
Das kann natürlich sein, dass er irgendwie von hier Europa irgendwo bis nach, keine Ahnung, China oder so.
Aber ich frage mich dann immer, würden die Leute, also 75 Tage, okay, das sind jetzt, wenn ich mal so rechne, etwa 11 Wochen Anreise, Rückreise, 12, 13 Wochen vielleicht, ne? Also da muss ich schon echt viel Urlaub zusammengespart haben.
Ja, der macht auch nichts anderes. Also der hält Vorträge und
Rennrad. Ja,
also der hat jetzt nicht noch einen Job.
Also einen Beruf draus gemacht, Langstreckenfahren als Beruf. Ja, okay, ja. Muss man halt auch den möglichen, nötigen Mut und vielleicht auch soll man sagen, Selbstbewusstsein dafür das haben, das dann auch diesen Schritt dahin zu machen. Ne? Erinnere ich mich noch an die Eve-Folge, wo wir auch dann irgendwann sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt den Schritt, wo ich nach Plan B gefragt habe und so. Ja, Hut ab. Folge ist hier verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch das anhören möchtet, könnt ihr da dem Link folgen und euch das auch noch gemütlich führen, wenn euch Langstrecke interessiert und ihr dann noch mehr hören wollt, als der Christian jetzt hier referiert hat an dieser Stelle. Ja, fein. Name, über den Namen war ich vorher noch gar nicht gestolpert. Insofern.
Nee, war mir auch kein Begriff. Aber
da fahren, glaube ich, relativ viele draußen rum, von denen man kaum etwas mitkriegt und ne, dann hier und da mal was aufpoppt.
Ja.
Ich habe hier, genau, da war ich eben bei Thema, wir hatten ja schon oft hier das Thema Reifen. Ne? Fährt man tubeless, fährt man nicht tubeless, was macht man und so weiter und so fort. Und eben hatte ich schon so ein bisschen angedeutet, habe jetzt das Winterrad wieder auf Vordermann gebracht und dann war auch mal, also ich war mittelprächtig erschüttert. Ich wollte mir ein bisschen breitere Reifen aufmachen, hatte noch welche hier liegen, die ich dann aufgezogen habe nach mit viel Gewürge und Gedrängse. 27 mm von Ritchie. Weiß nicht, gar nicht mehr, wo ich die her habe, aber die schlagen hier. Mhm. Und die bin ich kaum gefahren und waren kaputt. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe am Winterrad. Und ja, dann war die Frage, was machst du jetzt? Was, ne, also so wie du, ich glaube, du hast, was fährst du da, die Four Seasons in 32 oder 28?
Genau, ne? 32. Ja.
Also, ne, der immerwährende Conti-Fahrer. Und ich bin ja jemand, der auch gerne mal links und rechts guckt und ohne jetzt damit schon größere Strecken, langere Strecken, sondern ne, im Prinzip nur 3-4 Mal hier um den Häuserblock, mal hier kurz 2 Kilometer zur Tanke und zurück. Und mit der kleinen Tochter ein bisschen durch den Park gefahren. Also ist noch zu bestätigen sozusagen dieser Ersteindruck. Fahre ich jetzt mit den Rubino Pro 4 Vittoria. Also Vittoria mochte ich ja schon immer die Reifen, aus Italia.
Ja.
Und wie ich das dann, ne, also wie unser Eins das natürlich macht, vorher noch den Bericht bei, wie heißen die, Tires, sag mal schnell, Road, Resistance, Tire, Resistance, die Webseite, weißt du, welche ich meine?
Ich kenne die ja, aber ich habe.
Wie? Ich habe. So ich habe.
Einmal angesurft und.
Also, absolute, also wenn, was DC Rainmaker für Tachos und so weiter ist Bicycle ja. Rolling Resistance definitiv für Reifen. Also.
Reifen-Voll-Nerds.
Reifen-Super-Nerds, die ja. Reifen-Nerds, die absoluten Reifen-Nerds und das auch nicht nur im Bereich Rennrad, sondern auch Tourenrad, Mountainbike, Fatbike, whatever, alles, was es da so an Reifen gibt. Und da hatte ich mir vorher nochmal den Text dazu durchgelesen und der war eigentlich gar nicht so angetan. Das war eher dann so, hier schwerer geworden und so weiter und Rollwiderstand gar nicht so gut wie der davor. Aber ein Kollege hatte mir dazu geraten, der selber damit jetzt im Urlaub auch unterwegs war und damit gefahren ist und total begeistert war. Und ich glaube, ich kann die Punkte, die dort vorgetragen werden, nachvollziehen. Also ne, da wird so ein bisschen kritisiert, dass er sich eigentlich zum Vorgänger verschlechtert hätte in manchen Punkten. Kann ich nachvollziehen. Also sozusagen ein sehr, 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 sehr guter Reifen ist ein bisschen schlechter geworden. Ist so ein bisschen auch die Quintessenz und ich kann es nachvollziehen, also wie man auch zu dem Gedanken kommt, also wie die Messwerte interpretiert werden und man zu dem Schluss kommt dann. Nur jetzt von dem bisschen, also von dem, was ich bisher gefahren bin, kann ich das wirklich, wie soll man sagen, nicht bestätigen. Ne? Also die Conclusion fängt an, in our test the new G Plus version doesn't impress. Rolling resistance has again gone up. When compared to the previous one, anscheinend nur Test Wet Grip. Ne? Also im Nassen habe ich jetzt auch, ne? Wie gesagt, ich kann eigentlich noch nicht so grundsätzlich darüber sprechen, aber ich finde immer, man sollte auch mal so Reifen abseits des Kontinental-Schwalbe-Spektrums mal immer mal wieder in den Raum werfen und in die Runde werfen, dass es da auch andere gibt, die schön rollen und schön fahren. Und vielleicht auch einfach mal nur, damit man nicht im täglichen Einerlei da unterwegs ist. Wollte ich das hier erwähnt haben.
Ich glaube, den Vorgänger hatte ich auch schon mal am BMC, da war der Vorgänger, glaube ich, montiert. Mhm. Und den fand ich eigentlich ziemlich gut.
Ja, also ich habe da auch bisher wirklich nur Gutes. Nur es wird dann so ein bisschen mehr Gewicht und Langlebigkeit würde von Vittorias Seite sozusagen als verbessert angegeben. Das würde natürlich dann ein bisschen schlechteres Rollen und mehr Gewicht dann unterstreichen, also dieses Argument. Insofern immer ganz schön. Ne? Ich bin zumindest jetzt im ersten Moment sehr, sehr angetan und habe das nicht bereut. Und das, ich bin auch schon wieder am Überlegen, ob ich nächsten Sommer nicht bei dem anderen doch die 5000er irgendwie runterschmeiße wieder und die Open Corsa da drauf tue. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein Vittoria-Fanboy. Nicht Vittoria Köln, aber Vittoria-Reifen. Muss ich gestehen. Obwohl, hast du schon von dem neuen Schwalbe gehört? Fällt mir da gerade ein. Also mit den Schwalbe-Reifen. Ich wüsste mal gerne, ob ein Hörer da schon Erfahrung mit hat. Mit den neuen Tubeless von Schwalbe, die jetzt in diesem Spätsommer sozusagen vorgestellt wurden.
Warte mal, sind das zufällig die Pro One TLE? Schwalbe Pro One TLE?
Ja, also so hießen die davor, hießen ja auch Schwalbe Pro One. Ich gucke gerade mal schnell auf die Schnelle. Ich habe den Namen. Den Namen auf Anhieb nicht. Creating Supless, Schwalbe Pro One Tubeless Easy. Genau, das sind die Tubeless dann. Genau. Schwalbe Pro One Tubeless Easy.
Das sind auch genau die Reifen, die der Jonas Deichmann gefahren ist auf seiner Tour da. Und der war ziemlich zufrieden da, wobei man sagen muss, dass er natürlich auch von Schwalbe gesponsert wird, tipp ich mal.
Okay, ja.
Aber er ist auf jeden Fall die Tubeless gefahren.
Mhm. Also, und weißt du, welche Breite dann an der Stelle auch?
Ja, 28, oder? Eine Sekunde, was hat er da geschrieben?
Ja, ja,
30 Millimeter.
Okay, das hätte mich jetzt nämlich interessiert. Also ist das, war das Setup dann doch schon eher sportlich als jetzt irgendwie Gravel oder, also ist schon auf Straßen gefahren, sagen wir mal so.
Ja, also 30 Millimeter, klar, das ist, ja, es geht so ein bisschen in Richtung Komfort, aber ist noch immer sehr sportlich.
Okay.
So ein Zwischending.
Ja, wäre jetzt, ne, würde mich mal interessieren, also ne, von der Perspektive scheint er dann gut unterwegs sein, ob ein Hörer, die auch schon mal gefahren ist, in 28 oder 25. Wäre jetzt ein Reifen, der mich dann auch für die kommende Saison vielleicht mal interessieren würde.
Ja.
Einfach nur, um es auszuprobieren. Ja, reine Neugierde. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das kurz zum Thema Reifen. Gerne Rückmeldung auch dazu. Wenn jemand den Vittoria schon länger fährt, ob da sich der Eindruck von den Bike Rolling Resistance da bestätigt bei euch oder ob ihr sagt, nee, also zum Dreier oder Zweier immer noch genauso gut oder auch, ne, wenn jemand unzufrieden damit war, genauso schlecht. Würde mich auch interessieren. Du hast eben das BMC schon angeteasert kurz. Was ist denn los mit dem?
Ja, ich habe ja so ein rotes BMC, so eine Rotmaschine und die hatte ich mir letztes Jahr gekauft im Anfang des Jahres, also ist jetzt quasi ein Jahr und 9 Monate alt, das Rad. Und da hatte ich ja einige Probleme mit, das habe ich auch schon ein paar Mal zum Besten gegeben. Also da war auf einmal irgendwie kein Saft mehr auf der Schaltung oder irgendein Kabel war ab beim Brevet und das führte dann zum Abbruch. Und also das häufigste Problem war jetzt, dass der Akku auf einmal leer war. Und ich konnte mir das immer nie erklären, weil diverse Kollegen von mir, die eine DI2 fahren, die hatten eigentlich nie Probleme damit. Und der Akku, der hielt da immer locker so um die 2000 Kilometer und bei mir teilweise schon nach 300 Kilometern Feierabend. Und ich hatte das jetzt auch schon 3-4 Mal in der Werkstatt und man konnte immer nie einen Fehler finden und hat irgendwie Software aktualisiert vom Schaltwerk oder vom Akku. Der Akku hat ja auch eine eigene Firmware, die aktualisiert werden kann. Aber das hat alles irgendwie nichts gebracht.
Und okay.
Ich weiß nicht, ob ich das Rad überhaupt nochmal verwenden würde für irgendeine längere Strecke. Also bestimmt, um zu Hause mal um den Block zu fahren, kein Thema, aber alles darüber hinaus. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt bald eine passable Alternative habe, also jetzt das Mason, dann denke ich mal, dass das BMC nur noch in der Ecke hängen wird. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall verkaufen wollen. Also ich habe jetzt wahrscheinlich die schlechteste Werbung überhaupt.
Ich wollte gerade sagen, jeder Werber wird sich gerade im Grab umdrehen.
Ja, und ob ich das überhaupt ruhigen Gewissens verkaufen kann, tja, schwierig. Es ist auf jeden Fall, ich weiß es nicht, ist es technisch defekt? Also ich vertraue dem Rad irgendwie nicht. Also die Werkstatt sagt, es ist alles okay, aber die sind auch nicht damit lange Strecken gefahren.
Mhm.
Schwierig. Und vor allen Dingen durch die ganzen Packtaschen, die ich da öfter mal montiert hatte, also vor allen Dingen so Rahmentaschen im Rahmendreieck, die haben dann an ein paar Stellen den Lack so abgeschrubbelt und wenn man vom Weiten fällt das gar nicht so auf, aber auf den zweiten Blick sieht man dann doch schon so hier und da ein paar Stellen, wo der Lack komplett weg ist. Und das trägt natürlich auch nicht zum Verkaufspreis bei. Ne? Also es wird wahrscheinlich interessant, was ich dafür noch bekomme.
Ja, aber da würde ich jetzt klar, also ich muss zugeben, du hättest mir jetzt nicht schmackhaft gemacht, das zu kaufen. Was das mit der Schaltung, das finde ich auch wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig, weil das ist ja, glaube ich, die ganz normale Utegra elektrische Schaltung, ne? Die Utegra DI2, glaube ich, die 6800er, eure Serie?
Nee, fängt das nicht mit 8 an? Ich meine,
oder dann war es der Schnee, dann hast du die neue, oder? Die R8000.
Ja, ja. Genau, ist die neue.
Ist jetzt eigentlich nichts, nichts, was irgendwie dafür bekannt wäre, anfällig zu sein oder so. Also entweder du hast da wirklich ein Montagsding, kann man ja nie ausschließen, oder da irgendwo ein Kurzer irgendwo drin, weiß ich nicht, im Akku oder irgendwo in der Kabellage oder, ne, was ich auch schon mal gehört habe, wenn wenn Menschen die sozusagen irgendwo hinstellen und dann, keine Ahnung, mit dem Lenker irgendwo gegen, dass der andere mal schaltet dann immer nachts. Das wäre ja, jetzt aber nur für einmaligen, ne, das wäre nur für eine einmalige Geschichte, wäre das eine Erklärung gewesen. Nicht dafür, dass der Akku jetzt andauernd und immer wieder sozusagen da ausfällt. Das ist ja wirklich komisch und kann ich hundertprozentig nachvollziehen, den Gedankengang, dass du damit nicht längerfristig dann vor allen Dingen Langstrecke fahren möchtest.
Ja, genau.
Ja, kannst ja nicht immer einen Ersatzakku mitschleppen.
Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Würdest du das denn, hast du denn mal, nee, aber wie schlimm sind denn, also hast du irgendeine Anzeige geschalten, die wir dann auch verlinken können schon?
Nee, noch nicht, weil ich muss ja erst noch ein paar Teile ersetzen, die, also zum Beispiel bei einem Brevet, bei einem 600er, da ist mir das Rad einmal umgefallen, da ist das Rad aufs Schaltwerk gefallen und das Schaltwerk ist ein bisschen verzogen. Das führt dazu, dass ein Gang nicht mehr eingelegt werden kann. Also das springt, das Schaltwerk quasi immer drüber und ich muss also noch ein neues Schaltwerk kaufen an einem einem Schaltwerk.
Ist der Käfig nur, ja, stopp, nicht so schnell. Ist nur der Käfig verzogen oder das ganze Schaltwerk?
Ja, ich habe das auch schon beim Händler gehabt, der versucht das zu richten, aber das ging irgendwie nicht und von daher neues Schaltwerk. Und ein Schaltbremshebel ist zerkratzt, den werde ich auch noch ersetzen. Aber das kann man ja auch, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das kann man ja, glaube ich, auch einzeln bestellen, ne? Du musst ja nicht direkt im Ganzen.
Das kriegen wir schon hin. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Umsatz.
Ja, die zwei Sachen und ansonsten, Kette, Kassette hat erst 1000 Kilometer runter, das kann man ja, muss man jetzt nicht unbedingt ersetzen.
Nee, würde ich auch so sehen.
Ja. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich das einsetzen. Sonst, ich habe ja schon ein paar Räder mal verkauft im Netz und eigentlich immer über eBay. Das klappt eigentlich immer ziemlich gut. Das einzige Problem sind die eBay-Gebühren. Also diese 10%, die da veranschlagt werden. Also wenn ich jetzt mal, also das Rad hat halt neu 4,6 gekostet. Wenn ich 2000 Euro noch für bekomme, dann wäre ich echt super glücklich. Ich befürchte, es wird ein bisschen weniger. Und ja, bei 10% Gebühren, 200 Euro ist natürlich schon eine ganze Ecke Geld. Also da hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. eBay hat ja auch immer wieder mal so Sonderaktionen, wo du dann quasi gebührenfrei oder nur für 1 Euro deinen Artikel einstellen kannst. Aber die kündigen das auch immer nur super kurzfristig an. Also da muss man echt, oder vielleicht hat da irgendjemand einen Tipp, wie man da ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, das früher zu erfahren, wann solche Aktionen da immer von eBay sind. Ich habe mal irgendwo gehört, es gibt so Vergleichsportale oder so, irgendwelche Webseiten halt, die diese Infos haben und auch schon frühzeitig verbreiten, wann eBay wieder solche Aktionen macht. Mhm. Ich, keine Ahnung.
Habe ich auch null weder Erfahrung noch Ahnung von. Ich würde vielleicht noch mal sowas wie, also ich kenne es jetzt, ne, von uns, ne, also im Kollegenkreis MTB im MTB Markt dort.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, diesem Forum, ne?
Genau.
Allerdings ich habe da keinen Account und ich habe da also dann auch quasi keine
Reputation.
Ja. Keine Reputation, keine Street Credibility. Ja. Und das wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das irgendwie deswegen dann schwieriger wird, das Rad zu verkaufen. Keine Ahnung. Aber nee, das ist mir eigentlich, hab ich da nicht so einen Bock drauf.
Würde ich aber dann zumindest aufgrund der nun deutlichen geringeren Gebühren würde ich, glaube ich, dann doch mal irgendwie in Erwägung ziehen.
Aber das kostet aber auf jeden Fall auch Gebühren?
Das weiß ich nicht. Ich habe es ja noch nie gemacht, aber insofern, als dass es jetzt da irgendwie so viel ist bei eBay. Ich habe es lange schon nicht mehr bei eBay verkauft. Insofern, ja. Aber ja, toi, sag ich mal, ne? Also, dass du da irgendwie dann noch erfolgreich bist, sozusagen.
Ja, also verkauft kriegt man das auf jeden Fall. Das ist nur eine Frage des Preises.
Ja, ja, dann toi, toi, toi. Was wollte ich denn noch gerade sagen? Ja, wenn ihr euch dafür interessieren solltet, ne, also ohne Gebühren und mit Sonderpreis sozusagen dann, ne, nur für der Homehörer, da könnte ja auch interessant sein.
Wie Homehörer-Rabatt.
Ja, oder Hörerinnen auch, ne? Also welche Rahmenhöhe vielleicht das noch erwähnen hier?
54.
Okay. 54
aber ist das? 54.
Okay.
Habe ich eigentlich immer.
Okay.
Ist das zu wenig?
Nee, ich hatte dich größer in Erinnerung und finde deswegen 54er recht klein.
Ja, ich habe auch diverse Räder mal in 56 gefahren, aber das mochte ich nicht. Also das war mir irgendwie
zu wenig groß. Agil.
Ja, genau. Ich mag es lieber kleiner. Also das, weiß ich nicht.
Ich lass den Satz einfach so stehen.
Ja.
Ist okay. Ja, ja. Lass mal einfach so stehen. Ja, also meldet euch, wenn ihr Fragen noch dazu habt, auch immer gerne. Können wir gucken, was wir da machen können. Ja, wir haben ja gesagt, ne, wir machen immer ein bisschen kürzer jetzt, weil wir auch erst später anfangen können aufzunehmen. Wir haben aber noch anderthalb Punkte. Und der eine Punkt kommt von dir. Da bin ich ein bisschen verzweifelt an der Thematik, weil ich nicht weiß, worum es geht. Also es liegt unsere Kategorie Marvin des Monats, also ne, was uns Blödes passiert. Und da hast du nur MTB-Laufräder aufgeschrieben. Was ist passiert?
Ich habe halt, also mein Standardrad, mit dem ich immer zur Arbeit fahre, ist halt so ein Rose Pro DX Cross, also so ein Crossbike mit Schutzbleche und so einer 105er. Und die Laufräder, die waren halt total durch. Da waren so ganz einfache Shimano-Laufräder drin und auch MTB-Laufräder. Und davor hatte ich auch MTB-Laufräder in diesen Crossbike montiert. Halt dann 29er. Das hat auch immer super funktioniert. Und jetzt war es halt, wie gesagt, an der Zeit für neue Laufräder. Und dann hatte ich mir wieder MTB-Laufräder bestellt von Mavic. Cross Max hießen die, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und dann habe ich mich schwer gewundert, weil irgendwie hat das diesmal überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe mir diese Räder gekauft, erstmal zu Hause ausgepackt, aus dem Karton, gerissen, weil ich es nicht abwarten konnte. Endlich neue Räder und Mäntel montieren und dann wäre es das ja auch fast gewesen und ich hätte wieder fahren können. Was übrigens der Grund ist, warum ich diese Woche erst 11 Kilometer gefahren bin, weil ich aktuell keinen fahrbaren Untersatz habe. Außer das BMC, aber damit möchte ich nicht fahren. Ja, deswegen hatte ich halt diese MTB-Laufräder bestellt. Wie gesagt, Verpackung aufgerissen und das eine Rad fiel dann erstmal auf einen harten Kellerboden und direkt eine Macke drin, was natürlich etwaige Retournierversuche im Keim ersticken würde. Also durch diese Macke sind die Räder quasi meins geworden. Und das erste war der Freilaufkörper. Also ich hatte halt schon für Shimano Freilauf bestellt und dann war da aber so ein komischer Freilauf drauf, wo nur symbolisch von Mavic dargestellt wurde, also mit so Piktogramm, dass hier keine einzelnen, also dass die Kassette quasi aus einem Block sein muss, die man hier drauf schieben will und nicht irgendwelche einzelnen
Ritzel.
Hier Ritzel, genau. Und ich hatte jetzt eine Ultegra-Kassette bestellt und die besteht, also die drei größten Ritzel sind zu einem Block zusammengefasst, die restlichen Ritzel sind einzeln, mit immer so Zwischenringen, kennt ja bestimmt der eine oder andere. Und nach diesem Piktogramm von Mavic dürfte ich diese Kassette da nicht montieren. Das war mir völlig neu. Also
was sind das denn für Laufräder? Also ich
Crossmax, das sind so MTB-Laufräder von
Mavic.
Ja, ich habe dann die Kassette trotzdem drauf gemacht. Das passte auch irgendwie so halbwegs. Allerdings saß der Freilaufkörper total locker. Also ich bin an diesen Rädern verzweifelt. Normalerweise, der Freilaufkörper, der muss auch demontiert werden können, wenn ich den mal auswechseln will. Hier war das aber so, ich konnte den einfach so locker abziehen.
Ja, das also ist das aber bei meinem Ritchie-Laufradsatz ist das auch so.
Okay,
bei den Swiss-Laufrädern ist das auch so. Das ist jetzt nicht bei allen, aber bei den neueren. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, um dir. Also wenn du dich in manchen Dingen dumm verhalten hast, da schon, aber das ist jetzt noch der geringste Punkt.
Aha, ja, das habe ich mir dann auch so gedacht, dass es vielleicht so sein könnte, dass das normal ist bei einigen Laufrädern. Mhm. Ja, okay, und dann auf jeden Fall wollte ich halt meine Conti hier Four Seasons da aufziehen auf diesen Laufrädern und habe dann festgestellt, dass, also ich habe mir einen abgebrochen, diese Mäntel da drauf zu bekommen, weil ich meine, klar gibt es ja immer Differenzen von Hersteller zu Hersteller. Vorher hatte ich halt, wie gesagt, Shimano, das ist jetzt Mavic, da reichen ja oft dann irgendwie so 1-2 Millimeter aus, wenn die Felge da einen etwas größeren Durchmesser hatte, dass der Mantel da nicht mehr richtig drauf passt. Und diesen Mantel, die ich da jetzt hatte, die hatten auch schon so um die 5000 Kilometer runter, also die waren auf jeden Fall schon gut gedehnt. Mhm. Und ich habe die da wirklich nur mit größten Anstrengungen drauf bekommen. Also fast so schlimm wie mit diesen Challenge-Mänteln.
Die sind da fast drauf gesprungen.
Ja, ja. Ein Klacks, wenn man weiß, wie es geht. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann hatte ich dann den Mantel drauf und
du hast wirklich so einen 28 Zoll Reifen dann auf die 29er Felge bekommen? Hut ab.
Ja. Ja. Mit der letzten Bewegung vom Reifenheber habe ich dann den Inlinge-Schlauch angeritzt und die ganze Luft entwich. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich erst mir die Felge genauer angeguckt und gelesen, dass man dann nur klassische MTB-Mäntel aufziehen darf, mindestens irgendwie Mindestbreite von irgendwas um die 40 Millimeter, irgendwie sowas stand da. Und Maximaldruck von ich weiß jetzt die genauen Werte nicht mehr, aber auch irgendwie so 4 Bar oder so. Also alles irgendwie Werte, die überhaupt nicht passen zu solchen Mänteln, wie ich sie da jetzt aufgezogen hatte. Also, ja, anders gesagt, die waren irgendwie völlig ungeeignet, diese Felgen. Aber ich habe jetzt MTB-Felgen,
ja, das
die
ist
ich irgendwie nicht verwenden kann.
Also, außer des BMC-Rahmens, Quatsch, Komplettrades, weiterhin im Verkauf, gerade im Angebot im Hause Timmer. Noch zwei neue Crossmax, 29 Zoll. Diese Einstiegsklasse, also die, ich glaube, ab Werk sollen die 300 kosten, wahrscheinlich dann ein kleines bisschen günstiger. Ja. Macken fast, also ungefahren, aber fast keine Macken.
Genau. Ich hätte mir auch vorgestellt, wie, wenn ich die jetzt verkaufen wollen würde, was ich da in die Beschreibung reinschreibe, 0 Kilometer gefahren, aber schon eine Macke.
Ja.
Kommt gut.
Was ich an der Stelle empfehlen möchte, was ich auch immer wirklich sehr, 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 ich will nicht sagen täglich, aber oft reinschaue, ich verlinke es an dieser Stelle und schicke es dir, damit du es dir abspeicherst, ein für alle Mal. Gibt es auf der Seite von DT Swiss eine wirklich, wirklich schöne Übersicht, eine Tabelle. ETRTO haben wir ja schon mal mehrfach hier, zumindest ist der Name gefallen. Und das ist eine Tabelle, wo die Felgeninnenweite in Verhältnis zu dem Reifendruck und auch der Reifenbreite gesetzt wird. Das heißt, was für einen Druck sollte man fahren, mit welcher Reifenbreite, bei welcher Felgeninnenweite. Und vor allen Dingen auch oft kommt, ne, also kommt Frage auch oft euch auf, öfter auf, ich habe eine 17er Felge, 17 Innenweite, was für Reifen kann ich damit fahren? Oder eine 21er oder was auch immer. Schaut mal, der Link ist wie gesagt gleich ein bisschen kryptischer Link in den Shownotes mit drin, wenn euch das interessiert, was für eine Bandbreite ihr vielleicht fahren könnt. Ne, da wird sogar angegeben, funktioniert gut oder funktioniert so mittelprächtig oder wie heißt es hier genau? Recommended Combination, Possible Combination, ne, also was man machen kann, was man machen sollte. Würde ich mal behaupten, dass das ist ein Dokument ist, was sich jeder mal abspeichern kann. Diese ETRTO-Werte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird da bald auch mal so neu herausgegeben, beziehungsweise neue Standards festgelegt. Das soll in Kürze passieren. In Kürze heißt bei sowas, ne, das hörte man schon vor längerem, soll es jetzt aber irgendwann mal bald geben. Das wird mit Sicherheit eine Tabelle sein, die auch für alle interessant ist, die dann da rauskommt. Aber vielleicht sich das mal anschauen, irgendwo abspeichern. Man wird es vielleicht mal brauchen können. So wie du es jetzt da vielleicht vorher gebraucht hättest.
Ja, möglicherweise. Das sieht gut aus.
Ja. Juti, ich sag mal so, dann haben wir es für heute durch. Möchte noch an meiner Stelle einfach mal danken. Wie gesagt, ne, jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, ne, viel wird online geshoppt, ne, alle, danke für alle, die via Amazon etwas bestellen, und das dort über unseren Account machen, ne, also über dieses Suchfenster, was man bei uns auf der Seite dann ein bisschen versteckt dann doch finden kann, unter Velohome unterstützen. Das haben wieder ein paar Leute gemacht und da bin ich immer, ne, immer sehr demütig, dankbar und oft genug auch ein bisschen neidisch, wenn ich die Sachen sehe. Und das sind dann auch so Inspirationen, wo ich dann sage, na, das könnte man ja auch mal gebrauchen. Also danke dafür. Danke für jeden und jede, die uns regelmäßig mit einer Überweisung oder mit einer PayPal-Spende regelmäßig unterstützen. Und dann wollte ich habe das letztens in einem Podcast gehört und das fand ich eigentlich ganz nett. So am Ende des Monats, wenn PayPal-Spenden reinkommen oder in regelmäßigen Abständen, alles Vierteljahr, lese ich jetzt einfach mal ein paar Namen vor, so randommäßig. Vielen Dank an Alexander oder Alex, wie er in der Nachricht hieß. Thomas, ich muss jetzt gucken, da sind ja alles Geld erhalten und Geld gesendet, weil meine Frau wieder Geld hingeschickt hat. Also Alexander, Thomas, Sascha, Klaas, mein lieber Arbeitskollege, Markus hat mir auch Geld überwiesen, aber es hat ganz was anderes zu tun. Was haben wir noch? Rainer, Erik, das sind jetzt so random Namen. Kann auch sein, dass da Leute bei sind, die meiner Frau irgendwie eine Puppe abgekauft haben oder ein Stück Kleidung. Das kann auch sein. Das ist jetzt mal so ein Namen aus dem letzten halben Jahr. Anniken zum Beispiel noch, Daniel, Jan. Einfach mal so Namen aus dem letzten Dreivierteljahr ungefähr, die uns da was zukommen lassen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch. Auch an alle Patreon-Unterstützer und. Ich weiß, ich mache das immer am Ende, dann könnt ihr skippen, wenn ihr es nicht hören wollt. Aber euch danke, dass wir das alles damit machen können. So,
jo,
in so circa 2 Wochen, würde ich sagen, melden wir uns wieder. Und genau. Zwischendurch nächste Woche gibt es wahrscheinlich ein Race, damit ihr auch jetzt in der trüben Zeit etwas habt, wo ihr euch drüber freuen könnt. Und ich sage einen schönen ersten Advent am kommenden Sonntag. Tschüss.
Ja, genau. Bis dann. Tschüss.